Das Thema heute Morgen heißt Abraham und die Religion der Sumerer. An früheren Bibelstudientagen habe ich schon eine Serie einmal gemacht über verschiedene Religionen im Licht der Bibel. Da haben wir den Hinduismus, Buddhismus, Stammesreligionen und auch den Islam miteinander näher besehen. Jetzt möchte ich eine neue Serie machen über Religionen im Umfeld Israels. Und zwar möchte ich dabei besonders das Augenmerk richten auf die Stellen in der Bibel, wo Israel mit diesen Religionen in Konflikt geraten ist. Also heute wollen wir uns mit der Religion der Sumerer beschäftigen, in Verbindung mit Abraham. Ein weiteres Mal mit der Religion der Ägypter. Und da gibt es ja mehrere Berührungspunkte in der Bibel, in der Zeit von Josef, dann im Zusammenhang mit dem Auszug aus Ägypten und auch später noch in der biblischen Geschichte. Und weiter möchte ich dann auch die Religion der Babylonier und Assyrer behandeln. Und auch da haben wir sehr viele Berührungspunkte in der Bibel, unter anderem in der Zeit von Daniel. Daniel in Babylon. Und schließlich auch noch die Religion der Kanaaniter. Jetzt wollen wir zu Beginn 1. Mose 11 lesen, die ersten 9 Verse. Es geht hier um die Nachkommenschaft Noahs und seiner 3 Söhne, die Urgesellschaft nach der Sintflut, die sich nicht, wie Gott angeordnet hatte in 1. Mose 9, über die ganze Erde ausdehnen wollte. Vielmehr wollte die Urgesellschaft einen Machtblock an einem Ort bilden, in Rebellion gegen den einen wahren Gott. 1. Mose 11, Vers 1. Und die ganze Erde hatte eine Sprache und einerlei Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Lande Sinear und wohnten dort. Und sie sprachen einer zum anderen, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und Harz brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und das Erdharz diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reiche. Und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Und der Herr fuhr hernieder, die Stadt und den Turm zu besehen, welche die Menschen Kinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache. Und dies haben sie angefangen zu tun. Und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lasst uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, Verwirrung, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde. Und von dannen zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Unter dem Titel auf dem Skript 1. Mose 11 und 12, vom Turm zu Babel bis Abraham, haben wir einige Bemerkungen zum besseren Verständnis dieses Textes. In Vers 2 haben wir diesen Ausdruck, das Land Sinear, ein Ausdruck, den man auch aus den Keilinschriften Babyloniens kennt, Shinhar im Akkadischen, bezeichnet den heutigen Südirak. Der Turm in Vers 4 meint nicht irgendeine Art von Turm, sondern eine sogenannte Zikkurat. Dabei handelt es sich um einen Stufenturm, auf dessen Spitze jeweils ein abgöttisches Heiligtum gesetzt wurde. Der Turm zu Babel war also die erste Zikkurat, aber später wurden im Zweistromland noch viele weitere solche gebaut. Man hat mehr als 20 solche Stufentürme bisher ausgegraben. Und aus keilinschriftlichen Aufzeichnungen weiß man, dass es mindestens über 30 gegeben hat. Das Wort Zikkuratum auf Babylonisch oder Akkadisch bedeutet Bergspitze. Es ist ja so, im Südirak haben wir eine sehr flache Gegend, berglose Gegend, und darum sollte dieser Turm gewissermaßen ein künstlicher Tempelberg darstellen, auf dessen Anhöhe dann eben das eigentliche Tempelhaus für einen Götzen gebaut war. Also ganz wichtig, dieser Turm hatte religiöse Bedeutung, und zwar abgöttische Bedeutung. Das Ziel war, mit solchen Zikkurats die Götter auf die Erde herabzuführen. In Jesaja 47,12 spricht Gott über die Jugend Babyloniens, und da wird gesagt, dass Babylon von Jugend auf Zauberei, Magie und Wahrsagerei getrieben hat. Hier haben wir die Jugend Babyloniens, die Jugend der Stadt Babel. Übrigens, in Jeremia 2 geht es um den Auszug, um die Zeit des Auszugs aus Ägypten, Israel in der Wüste, und da sagt Gott, das sei die Jugendzeit Israels gewesen. Also der Beginn der Existenz eines Volkes, einer Stadt, wird in der Bibel eben als Jugend bezeichnet. Das macht deutlich, Jesaja 47 nimmt Bezug auf 1. Mose 11. Zum Namen Babel, auf Hebräisch bedeutet das Verwirrung. Das kommt von der hebräischen Wurzel Balal, verwirren. Nun ist interessant, bei den alten Sumerern, von denen wir gleich mehr hören werden, wurde diese Stadt Babylum oder Babylla genannt. Aber heute ist klar, dass dieses Wort kein sumerisches Wort ist. Ich habe hier verwiesen auf das Standardwörterbuch von Gesenius, 18. Auflage. Da wird Babylum als vorsumerisch bezeichnet. Also bereits die Sumer wussten nicht mehr, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Das ist übrigens ein Hinweis, dass offensichtlich die Sprache vor der Sprachenverwirrung ein Urhebräisch war. Die Babylonier, die dann später nach den Sumeren kamen, die haben das Wort Babel oder Babylu, haben sie in ihrer Sprache versucht zu deuten. Auf Akkadisch bedeutet Bab-Ilu, Tor Gottes. Aber das ist natürlich nicht die Bedeutung dieses Wortes, denn es war ja nicht akkadisch, es war nicht sumerisch, aber sie haben das so gedeutet als Gottes Tor. Oder sie haben es dann auch in die Mehrzahl gesetzt, Bab-Ilani heißt Tor der Götter. Später haben dann die Griechen diesen Ausdruck übernommen und haben daraus das Wort Babylon kreiert. Also Babylon heißt Tor der Götter. Das ist wichtig im Zusammenhang mit dem geistlichen Babylon, der falschen Kirche in Offenbarung 17 und 18. In 1. Mose 11, 10 bis 26 finden wir die Aufzeichnung von 9 Generationen von Sem, dem Sohn Noahs, bis auf Abraham. Das ist also die Fortführung dieser Geschlechtsregisterlinie von Adam bis auf Noah. Da haben wir 10 Generationen in 1. Mose 5. Und nun gibt es wieder 10 Generationen, die genannt werden von Noah bis Abraham. Abraham kommt gemäß dieser Linie ganz klar aus der Linie von Sem, Er war damit ein Semit. Nun lesen wir in 1. Mose 11, 27 die Geschichte, den Anfang der Geschichte Abrahams. Und dies sind die Geschlechter Taras. Tara zeugte Abram, Nahor und Haran. Und Haran zeugte Lot. Und Haran starb vor dem Angesicht seines Vaters Tara in dem Lande seiner Geburt zu Ur in Chaldäa. Und Abram und Nahor nahmen sich Frauen. Der Name der Frau Abrams war Sarai. Und der Name der Frau Nahors Milka, die Tochter Harans, des Vaters der Milka und des Vaters der Jiska. Und Sarai war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und Tara nahm seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram. Und sie zogen miteinander aus Ur in Chaldäa, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen bis Haran und wohnten dort. Und die Tage Taras waren 205 Jahre und Tara starb in Haran. Und der Herr hatte zu Abram gesprochen: Gehe aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abram ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Und Abram war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abram nahm Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, und alle ihre Habe, die sie erworben, und die Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abram durchzog das Land bis zu dem Orte Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Lande. Und der Herr erschien dem Abram und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Bis dahin. Nun haben wir gelesen, Abraham stammte aus Ur in Chaldäa. Auf dem Skript habe ich vermerkt, Ur in Chaldäa befindet sich im heutigen Südirak, 150 Kilometer westlich von Basra. Man hat in jüngerer Zeit festgestellt, dass es auch ein Ur gab in Haran, also im Norden Mesopotamiens. Aber offensichtlich, um dieses Ur hier zu unterscheiden von dem Ur dort im Norden, wurde es hier genannt im Bibeltext das Ur der Chaldäer. Das macht deutlich, es geht hier um die Stadt Ur im Südirak und nicht um die Stadt in Nordmesopotamien. Ur wurde zum ersten Mal archäologisch untersucht, 1854 bis 1855, von Taylor, aber später, 1918-19, nach dem Ersten Weltkrieg, von einer Archäologin, Reginald Thompson, und von dem Archäologen Hall. Aber die ausführliche Ausgrabung wurde dann durchgeführt 1922 bis 1934 von Sir Leonard Woolley. Ich habe hier, für diejenigen, die sich interessieren, in der Pause sein originales Buch Ur und die Sintflut, wo er seine Grabungsergebnisse beschreibt. Woolley hat die Zikkurat, also den Stufenturm in Ur, völlig ausgegraben. Dazu das gesamte Tempelgebiet rund um diesen Stufenturm herum. Auch Teile der Wohn- und Gewerbeviertel der Stadt. Ferner hat er den Königsfriedhof ausgegraben, der datiert wird traditionell auf 2600 vor Christus, mit gewaltigen Kunstschätzen aus Gold, Silber, Bronze und Edelsteinen. Das war eine eindrückliche Dokumentation der hohen künstlerischen und technologischen Fähigkeiten der alten Sumerer. Man hat auch tausende von Keilschrifttafeln gefunden, Verwaltungsaufzeichnungen, literarische Texte aus der Zeit, die datiert wird traditionell 2700 vor Christus bis zum 4. Jahrhundert vor Christus. Damals ging Ur unter. Dank dieser Keilschrifttafeln wissen wir nun sehr viel über die Art und Weise, wie man in Ur gelebt hat zur Zeit von Abraham. Auch wie die Leute damals gedacht haben, was ihnen wichtig war. Und das wird nun alles noch von Bedeutung sein im Weiteren. Zur Zeit von Abraham floss der Euphrat in der Nähe der Stadtmauern vorbei. Und das gab eben dieser Stadt Ur den Zugang zum Meer. Das war ideal für den Handel. Übrigens Handel bis nach Indien. Und so stieg um ca. 2100 vor Christus Ur zur reichsten Stadt von Mesopotamien auf. Und da sind wir genau in der Zeit Abrahams. Es war eine Stadt von Kunsthandwerkern und Kaufleuten. Sie hatten eine tiefe Verachtung für Nomaden. Das wird noch bedeutsam sein im Zusammenhang mit dem Auszug Abrahams aus Ur. Er sollte zum Nomaden werden. Aber das war genau das, was man in der Stadt Ur zutiefst verachtet hat. Diese Nomaden in der syrischen Wüste, das war für sie ein Nichts. Wir haben diese Namen gelesen, Tara, Nahor, Abraham und auch schon der Vorfahre Seruk. Das sind alles Namen, die typisch sind für die Zeit um 2000 vor Christus. Das wissen wir aus den altassyrischen und babylonischen Texten. Das ist wichtig im Blick auf die liberale Theologie, die natürlich sagt, dass die Abrahamsgeschichte, das ist eine reine Erfindung, viel, viel später, vielleicht so, wenn es gut kommt, im 10. Jahrhundert vor Christus oder eben noch viel, viel später. Aber da muss man sagen, bitte, eine erfundene Geschichte über 1000 Jahre später und die wählen genau die richtigen Namen, nämlich die Namen, die typisch waren für die Zeit von 2000 vor Christus. Das ist ein bisschen fantastisch. Wenn man die Chronologie des Alten Testaments durchrechnet, kann man die Geburt Abrahams auf 2065 vor Christus ansetzen. Wir haben gelesen, Abraham war 75, als er schließlich ins Land Kanaan kam. Das heißt, um 1990 vor Christus zog er dort ein. Aber wie wir noch sehen werden, der Auszug aus Ur, um dann zur Zwischenstation Haran zu gehen, der fand natürlich noch früher statt. Der Hauptgott von Ur war der Mondgott Nanna. Ihm wurden fast alle göttlichen Eigenschaften zugesprochen in den Hymnen, die man eben ausgegraben hat auf Tafeln. Und da erfährt man, dass Ur die von dem Mondgott Nanna erwählte Stadt war. Diese Zikkurat, die man ausgegraben hat, die also gerade in der Zeit vor Abraham erbaut worden war, war eine Zikkurat zu Ehren des Hauptgottes von Ur, zu Ehren von Nanna, dem Mondgott. Nun ist das aus dem Grund interessant, weil Gott Abraham gerufen hat, Kapitel 12, er solle diese Stadt verlassen. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham war gehorsam. Und da muss ich noch erklären, dieser Ruf hier in Kapitel 12, Vers 1, der fand nicht erst statt in Haran. Man könnte ja meinen, weil in den Versen davor wird beschrieben, wie Abraham mit seinem Vater Tara und so weiter ausgezogen sei und sie kam bis Haran. Aber Kapitel 12, Vers 1 ist ein Rückgriff und darum muss man hier übersetzen mit Vorzeitigkeit wie in der Schlachter 2000. Und der Herr hatte zu Abraham gesagt. Das wird auch ganz deutlich aus Apostelgeschichte 7, wo Stephanus in seiner Rede erklärt vor dem Hohen Rat. Apostelgeschichte 7, Vers 2. Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm: Geh aus deinem Land und deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und von da übersiedelte er ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land, in welchem ihr jetzt wohnet. Und er gab ihm kein Erbe darin, auch nicht ein Fußbreit. Und er verhieß es ihm, und zum Besitztum zu geben und seinem Samen nach ihm, als er kein Kind hatte. Also hier wird ganz klar gemacht, diese Berufung fand statt noch in Ur. Da ist ihm der Gott der Herrlichkeit, der Schöpfergott, erschienen. Nun, Abraham war also bereit, diese reiche, luxuriöse Stadt zu verlassen, um ein Nomade zu werden, um in ein Land zu gehen, von dem er gar nicht wusste, was er da erwarten konnte. Ich lese nun aus Hebräer 11, Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen, an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, nicht wissend, wohin er komme. Durch Glauben hielt er sich auf in dem Lande der Verheißung wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und dann weiter Vers 13, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht empfangen, sondern sahen sie von Ferne und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremdlinge und ohne Bürgerschaft auf der Erde seien. Denn die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von welchem sie ausgegangen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist himmlischen. Darum schämt sich Gott ihr nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Nun ist es doch erstaunlich, Ur war die Stadt des Mondgottes. Da wurde also die Natur, die Schöpfung verehrt, anstatt der Schöpfergott. Dann erschien in einer Vision Apostelgeschichte 7, Vers 2, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, dann erschien der Schöpfergott und rief Abraham aus dieser Stadt heraus und gab ihm offensichtlich, wie uns Hebräer 11 belehrt, die Verheißung des himmlischen Jerusalems, der Stadt Gottes. Das wurde seine erwartete Stadt. Er wollte nichts mehr mit Ur zu tun haben, aber er wollte die Stadt des wahren Gottes, das himmlische Jerusalem. Und eben, wie gesagt, er war bereit, ein Nomade zu werden, obwohl man in seiner Stadt ursprünglich diese Leute so verachtet hat. Die Ausgrabungen in Ur durch Leonard Woolley haben auch gezeigt, das reiche Bürgertum in Ur besaß Häuser mit vielleicht 10 Zimmern. Das war also sehr üblich. Ein gewaltiger Luxus vor 4000 Jahren, aber Abraham war bereit, das aufzugeben, ins Land Kanaan zu gehen, um dort in Zelten wie ein Nomade zu wohnen. Darum betont Hebräer 11 eben diesen Glaubensgehorsam Abrahams. Und was auch noch wichtig ist, wenn wir in Hebräer 11, Vers 8 gelesen haben, durch Glauben war Abraham gehorsam, als er gerufen wurde. Die griechische Grammatik macht deutlich, dass dieser Glaubensgehorsam sofort einsetzte, als Abraham gerufen wurde. Man hat dort das Hauptverb und ein Partizip Präsens. Und immer dann, wenn ein Hauptverb verbunden ist mit dem Partizip Präsens, dann wird deutlich, dass diese beiden Handlungen eigentlich gleichzeitig zu sehen sind, im Prinzip. Das heißt, also der Gehorsam auszuziehen war gleichzeitig mit dem Ruf Gottes. Sonst wäre nicht ein Partizip Präsens, sondern ein Partizip zum Beispiel Aorist zu erwarten. Also der Hebräerbrief betont, Abraham war sofort bereit zu gehen. Der hat nicht sich gesagt, so jetzt muss ich noch ein paar Monate mir das gut überlegen, ob ich wirklich diese Stadt verlassen will. Er war sofort bereit. Das war sein erstaunlicher Glaubensgehorsam. Und nun noch etwas Wichtiges. Der Mondgott in Ur wurde bezeichnet als der glänzende Gott. Das leuchtet ja ein, wegen dem glänzenden Mond in den dunklen Nächten über Ur. Aber Stephanus sagt, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Der Gott, der nach 1. Timotheus 6 ein unzugängliches Licht bewohnt. Der Gott, der, als er Paulus, damals noch Saulus, erschien, in einem solchen Lichtglanz erschien, dass Paulus sagen muss in Apostelgeschichte 9, 22 und 26, dass ihm am Mittag ein Licht vom Himmel erschien, das den Glanz der Sonne übertraf. Was ist der Mond schon neben der Sonne? Aber wenn der Gott der Herrlichkeit erscheint, dann übertrifft sein Glanz den Glanz der Sonne. Dieser Gott der Herrlichkeit rief Abraham heraus, weg von diesem Mondgott. In Josua 24 sehen wir, dass die Patriarchen Israels eben früher Götzendiener waren. In Ur, bis dann der wahre Gott erschien. Josua 24, Vers 2, da sagt Josua in Sichem, und man beachte, Sichem ist der erste Ort, von dem wir gelesen haben, wo Abraham im Land Kanaan hingekommen ist. Ja, an diesem Ort in Sichem, im heutigen Westjordanland, Nablus ist das heute. Da hält Josua seine Abschiedsrede und sagt in Vers 2. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten vor Alters jenseits des Stromes, das heißt des Euphrats. Tara, der Vater Abrahams und der Vater Nahors. Und sie dienten anderen Göttern. Den sumerischen Göttern dort. Und ich nahm Abraham, euren Vater, von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern und ich mehrte seinen Samen und gab ihm Isaak. Dann weiter, Vers 14. Und nun fürchtet den Herrn und dienet ihm in Vollkommenheit und in Wahrheit und tut die Götter hinweg, welchen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Und wenn es übel ist in euren Augen, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, ob den Göttern, welchen eure Väter gedient haben, die jenseits des Stromes wohnten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnet. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Merken wir, hier haben wir eine Berührung Israels mit den Göttern der Sumerer, jenseits des Stromes, dann mit den Göttern von Ägypten und in Ägypten gedient haben, Vers 14, und die Götter der Kanaaniter, die hier genannt werden nach dem größten Volksstamm, den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnet. Also war selbst in dieser Zeit unter Israel noch ein Problem mit den ägyptischen Göttern und auch noch mit sumerischen Gottheiten. Aber Josua sagt nun ganz klar, ihr müsst es euch absolut total trennen, so wie Vater Abraham das getan hat. Und er, Josua, hat ganz klar gewählt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Nun ist es ganz wichtig eben zu sehen, wie die Bibel ganz deutlich diese Religionen scharf verurteilt. Bevor wir da weitergehen mit Abraham, wollen wir nämlich uns mal anschauen, wie die Bibel die Entstehung der Religionen beschreibt. Und im ersten Titel auf dem Blatt zur Entstehung der Religion in aller Welt, da haben wir 1. Mose 11, 1 bis 9, das haben wir gelesen. Das war die Entstehung der ersten abgöttischen Religion nach der Sintflut in Verbindung mit dem Turmbau von Babel. Nun Römer 1, Vers 18. Da haben wir eine biblische Darstellung der Religionsentstehung in aller Welt. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Also der Römerbrief erklärt, alle Menschen können dank ihrem Verstand erkennen, dass hinter der Natur und dieser Ordnung ein ewiger Schöpfer Gott sein muss. Aber der Römerbrief macht bereits hier den Vorwurf, dass obwohl die Menschen das eigentlich erkennen konnten, dass sie das nicht interessiert hat. Weiter. Weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank dargebracht, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in die Gleichheit eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Nun, bevor wir da weiterlesen, ein Blick auf unserem Blatt auf Seite 3, Titel Götterwelt der Sumerer. Das sumerische Wort Dingir bedeutet Gott. Und in der Literatur der Sumerer, auf Keilschrifttafeln, werden diese Götter beschrieben als unsichtbare, menschengestaltete, übermenschliche und unsterbliche Wesen. Nun, das entspricht genau dem, was wir hier haben, dass sie nach Vers 23 die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelten in die Gleichheit eines Bildes von einem verweslichen Menschen. und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Das mit den Tieren ist besonders augenscheinlich, besonders typisch für Ägypten. Da kommen wir später noch dazu. Wo die meisten Götter eben Tierköpfe haben. Aber bei den Sumeren, Menschen, die Götter wurden als Menschen dargestellt. Nun weiter, Vers 24. Darum hat Gott sie auch dahingegeben in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit, ihre Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen sei in Ewigkeit. Amen. Nun schauen wir, was waren die großen Götter in Sumerien? Der zweite Punkt unter Götterwelt der Sumerer. Die großen Götter Sumeriens waren zunächst Utu, die Sonne. Utu bedeutet Sonne oder auch Sonnenkraft. Dann Nanna, das ist der Mond oder die Mondkraft. Das ist der Gott von Ur. Weiter An. An bedeutet sumerisch Himmel oder auch Himmelsgott. Ferner glaubten sie, dass es eine göttliche Kraft gibt, die nannten sie im sumerischen Me. Die Sumerer glaubten, dass jede Erscheinung von einer ihr innewohnenden Kraft bzw. Gesetzmäßigkeit, eben Me, gelenkt werde. Durch Me werde ihr Wesen und ihre Natur bestimmt. Beispiele von solchen Erscheinungen: Göttlichkeit, Königsthron, Priesterämter, die Flut, Sexualverkehr, Kunst, Musik, Heldentum, Macht, Zerstörung von Städten, Klage, Schmiedekunst, Baukunst, Weisheit, Furcht, Frieden, Müdigkeit etc. Alle diese Dinge, ich habe da ganz wild diese Begriffe zusammengestellt, um einfach zu zeigen, hinter allem Möglichen wurden solche Kräfte, Me-Kräfte gesehen. Und nun, je mehr Me ein Gott besitzt, desto mächtiger sei er, sagten die Sumerer. Götter können einander solche Me-Kräfte wegnehmen. Und nun, was ist dieses Denken? Das ist genau das Gleiche wie heute, wenn Leute reden von Lebensenergie oder von spiritueller Kraft in allen möglichen Dingen oder kosmische Kräfte in der Natur. Das geht bereits zurück auf die Religion der Sumerer. Und das geht offensichtlich, dieses Denken, schon zurück auf den Turmbau von Babel. Und weil dort eben die erste Religion, abgöttische Religion nach der Sintflut entstanden war, wurde dieses Denken eben von, nach der Sprachenverwirrung von Babel, in alle fünf Kontinente mitgenommen. Und darum findet man dieses Lebensenergiedenken in allen Religionen der Welt, außer im biblischen Glauben. Das hilft, um das eben ein bisschen zu aktualisieren, wenn man heute irgendwie wieder mal eine neue alternative medizinische Methode angeboten bekommt, das einordnen zu können. Da muss man ein bisschen lesen und sofort, wenn man Begriffe findet wie Lebensenergie oder spirituelle Kraft, weiß man sofort, woher das Ganze kommt. Das ist ganz typisch. Und das kommt heute bis in die evangelikalen Kirchen hinein. Ein Buch, das heute sehr von sich reden macht, von Daniel Harry, Heilen wie Jesus. Man muss mal lesen, wie der schreibt. Dauernd kommen diese Ausdrücke vor, Lebensenergie oder spirituelle Kraft von Jesus, wie man die sich aneignen könne und dann könne man auch zum Heiler werden. Im Prinzip kann das jeder. Und wer das Buch liest, sei wahrscheinlich sowieso, das sei kein Zufall, sondern wahrscheinlich sei er gerade dazu auserwählt, um eben auch mit dieser spirituellen Kraft andere zu heilen. Also das hilft eben, diese Dinge einzuordnen, aber das ist im tiefsten Grund ist das Abgötterei, dieser Glaube an solche Kräfte in der Natur. Und wir sehen in Römer 1, anstatt den Schöpfer zu verehren, haben die Völker begonnen, die Natur, die Schöpfung zu verehren. Sie haben also dem Geschöpf göttliche Kräfte zugeschrieben. Sie haben das Geschöpf, Römer 1, Vers 25, mehr verehrt und im Dienst dargebracht als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Also ein ganz entscheidender Punkt, um falsche Religionen zu erkennen, ist der, wenn Gott oder die Götter mit der Natur als eins gesehen werden, dann haben wir ganz klar diesen Abfall von dem wahren Gott vor uns. Und darum ist es einfach unehrlich, wenn heute gesagt wird, und selbst von, und eben auch von liberalen Theologen, im Prinzip sind ja alle Religionen dasselbe. Sie suchen letztlich alle dieselbe spirituelle Energie. Ja, nein. Im Hinduismus sind die Götter Teil der Schöpfung. Es wird nicht getrennt zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung. Das ist dort eine Einheit. Aber die Bibel trennt vom ersten Vers an: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Da brauchen wir unsere Primarschulgrammatik. Gott ist Subjekt. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist die Schöpfung, die Natur. Das ist Objekt. Ja, und jetzt hilft das uns. Die Bibel trennt Gott und den Schöpfer und die Schöpfung so, wie wir unterscheiden in unserem Denken zwischen Subjekt und Objekt. Das ist nicht eins. Aber im Hinduismus ist das eins. Im Buddhismus ist das eins. Und in den Stammesreligionen ist auch diese Geisterkräfte, die sind in der Natur, in eins mit der Schöpfung. Und so finden wir das eben schon bei den alten Sumerern. Um noch ein bisschen weiter zu lesen in Römer 1, Vers 24, Vers 26. Also da steht, wenn der Mensch bereit ist, dem Geschöpf mehr Ehre zu bringen als dem Schöpfer, dann hat das Folgen. Vers 26. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn sowohl ihre Frauen haben den natürlichen Gebrauch in den unnatürlichen verwandelt, als auch gleicherweise die Männer den natürlichen Gebrauch der Frau verlassend in ihrer Wohllust zueinander entbrannt sind, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfingen. Also hier wird deutlich gemacht, wenn der Mensch bereit ist, so den Schöpfer aufzugeben, dann hat das moralische Auswirkungen. Gott verwirft dann eine Generation. Nun ist es doch interessant, in Europa hat man Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, über 2000 Jahre hindurch geglaubt, dass Gott, der Gott der Bibel, der Schöpfer ist. Und dann kam 1859 Darwin mit seinem Buch über die Entstehung der Arten. Aber erst im 20. Jahrhundert ist dieses Denken von Evolution, dass die Natur also eigene Kräfte hat und das Leben so entwickeln ließ. Erst im 20. Jahrhundert ist dieses Denken so richtig in unserer Gesellschaft durchgedrungen. Und das ist nun auch das Normale, was in den Schulen unterrichtet wird. Aber hier haben wir in Römer 1, Paulus schreibt da im Jahr 57 nach Christus, wenn der Mensch das tut, dann gibt Gott den Menschen hin in die Homosexualität. Nun ist es doch absolut interessant, dass nicht im 18. Jahrhundert, auch nicht im 17., auch nicht im 16., musste man sich Gedanken machen über gleichgeschlechtliche Partnerschaft. Das gab es gar nicht. Aber jetzt im Moment, nun das ist nach der Bibel die logische Konsequenz aus dem, wenn man den Schöpfer verwirft. Das ist doch so eindrücklich, wie die Bibel diese inneren geistlichen Zusammenhänge aufzeigt, und wir müssen einfach sagen, ja, es ist genau so mit unserer Gesellschaft und nicht anders. Nun, es gibt, wenn wir weiterfahren unter Götterwelt der Sumer, es gibt hunderte von sumerischen Göttern. Wir kennen sie, wir können sie kennen aus Namenslisten, aus Schulen, Opferlisten oder auch in Verbindung mit Eigennamen von Menschen, mit Personennamen. Aber von den meisten dieser hunderten Göttern weiß man nichts Näheres. Aber eben der Mondgott Nanna von Ur war ein besonders wichtiger Gott. Und wenn man schaut auf Seite 4 und den dritten Punkt, Utu, der Sonnengott, er selbst war der Sohn des Mondgottes. Also sehen wir, der Mondgott wurde eigentlich sogar noch über den Sonnengott gestellt. Das hängt natürlich damit, auch damit zusammen, dass der ganze Kalender, die ganze Jahreseinteilung war wesentlich geprägt durch den Mondzyklus. Eben durch den Mond, durch das Mondjahr. Und so betrachtet man eben gerade den Mondgott als besonders den Gott, der das Schicksal des Menschen bestimmt. Wir kommen darauf zurück, gerade auf diesen Punkt. Aber immer noch bei der Entstehung der Religionen. In Apostelgeschichte 14, da spricht Paulus zu Barbaren, die ihn und Barnabas als Götter verehren wollten. Und da erfahren wir nun Interessantes. Apostelgeschichte 14, Vers 15. Paulus sagt, Männer, warum tut ihr dies? Eben sie göttlich verehren. Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, welcher den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der in den vergangenen Generationen alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen ließ. Wiewohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab, eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllend. Hier erklärt Paulus, dass also vom Turmbau von Babel an, wo die Völker aufgesplittert wurden, da hat Gott diese Nationen ihren eigenen gottlosen Weg gehen lassen. Und darum haben sie in aller Welt eben nichtige Götzen, Naturgottheiten verehrt. Aber Gott hat sie nicht aufgegeben. Er hat ihnen Gutes getan. Er hat Regen gegeben, fruchtbare Zeiten. Er hat ihnen Speise gegeben und sogar natürliche Fröhlichkeit ins Herz. Gottes Güte für die Heidenvölker. Und weiter, Apostelgeschichte 17, Vers 26, da erklärt Paulus in Athen den Ursprung der Religionen. 17, Vers 26. Und er, Gott, hat aus einem Blut, nämlich aus Adam, jede Nation der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen. Eben nicht nur an einem Ort im Südirak, sondern sie sollten sich zerstreuen, indem er verordnete Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnungen bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend, fühlen und finden möchten. Obgleich ihr nicht fern von einem jeden von uns ist. Denn in ihm leben und weben und sind wir. Also auch hier wird erklärt, Gott hat die Völker ihren Weg gehen lassen, aber es war Gott, der bei diesen Völkerwanderungen, die nach dem Turmbau von Babel eingesetzt hatten, die Völker so geführt hat in ihrer Wahl der Länder und der Grenzen. Das war kein Zufall. In 1. Mose 10 finden wir beschrieben, wie die Nachkommen der Söhne Noahs ausgewandert sind, zum Beispiel die Söhne Japhets, die sind übrigens nach Europa gegangen, viele von ihnen, und Hamiten sind nach Afrika ausgewandert, nach Ägypten, nach Äthiopien, Sudan und so weiter. Von da aus hat sich die ganze Welt bevölkert. Aber wie diese Stämme eben gewandert sind und wo sie die Grenzen gezogen haben, das war alles in Gottes souveräner Führung. Und nun, so wie die Völker weggezogen sind, sagen wir die Japhetiten, ein Sohn hieß ja Gomer, von ihm stammen die Kelten und Germanen ab, Javan, von ihm stammen die Griechen ab, von Kusch stammen die zunächst die Ur-Sudanesen und Äthiopier ab, aber dann auch die ganzen Schwarzafrikaner und so weiter. All diese Namen werden in 1. Mose 10 genannt. Nun, wer sind die Sumerer? Wir schlagen dazu auf 1. Mose 10. Ich lese ab Vers 6. Und die Söhne Hams, Kusch, das ist der Vater der Schwarzafrikaner, denn Kusch bedeutet übrigens auch schwarz. Und später ist Kusch in der Bibel das Wort für Äthiopien und für Sudan. Und Mizraim, das ist der Vater der Ägypter. Mizraim heißt später in der Bibel und auch heute im modernen Hebräischen heißt Ägypten. Und Put und Kanaan. Und jetzt Vers 8. Und Kusch zeugte Nimrod. Der fing an, ein Gewaltiger zu sein auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Darum sagt man, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und der Anfang seines Reiches war Babel und Erek und Akkad und Kalne im Lande Sinear. Und so weiter. Also der Turm von Babel wurde gebaut unter der Führung des Hamiten Nimrod. Sein Name bedeutet auf Deutsch, lasst uns rebellieren. Aber nach diesem unvollendeten Turmbau von Babel gingen eben die Völker weg und es gab eben auch Völker, die nahmen Wohnsitz im Südirak und die bauten die Zivilisation der Sumerer auf. Also die erste Hochzivilisation nach der Sintflut und nach dem Turmbau von Babel. So, jetzt machen wir ein bisschen Pause. Wir kommen zurück auf Seite 1 unter 1. Mose 11 und 12. Der viertletzte Punkt, da habe ich vermerkt, dass der Gott Nanna in der Stadt Ur bezeichnet wurde von den Sumerern als der Herr der Schicksale. Man sagte, er sei der Gott mit den höchsten Mehkräften, also mit den höchsten spirituellen Lebensenergien. Man sagte von ihm, Nanna mache Menschen und Tiere zahlreich. Er wurde ausdrücklich genannt mit dem Namen Herrlichkeit des Himmels. Und darum ist es doch so eindrücklich, dass Stephanus den wahren Gott nennt, der Gott der Herrlichkeit, erschien unserem Vater Abraham. Nun zu dem Punkt, es wird gesagt, er mache Menschen und Tiere zahlreich. Aber wir haben in 1. Mose 11 gelesen, als Abraham mit seiner Frau in Ur lebte, litten sie, Vers 30, unter der Tatsache, dass Sarai unfruchtbar war. Und Sarai war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Nanna konnte ihr kein Kind geben. Und dann rief der wahre Gott ihn heraus, 1. Mose 12, Vers 2, und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen und will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Also nicht nur zahlreich, sondern eine große Nation soll aus Abraham werden. Aber wenn wir nun die Abrahamsgeschichte weiterlesen, es vergingen Jahre, Jahrzehnte und Abraham war immer noch ohne Kind, ohne Nachkommen. Das hätte natürlich Zweifel wecken können. Ist der Gott, des Himmels, der Schöpfer Gott, doch nicht mächtiger als Nanna? Kann er doch nicht fruchtbar machen? Und schauen wir in 1. Mose 15. Nach langer Zeit im Land Kanaan, jahrelanges Warten, und da sagt Abraham in Vers 2, 1. Mose 15, 2, und Abraham sprach: Herr, Ewiger, was willst du mir geben? Ich gehe ja kinderlos dahin. Und der Erbe meines Hauses, das ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach: Siehe, mir hast du keinen Samen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm also: Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach: Blicke doch gen Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: Also wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Und er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich herausgeführt hat aus Ur in Chaldäa, um dir dieses Land zu geben. Und so weiter. Also wir sehen, Abraham ist so enttäuscht nach Jahrzehnten: Ich gehe kinderlos dahin. Aber dann erscheint ihm der wahre Gott noch einmal und sagt: Schau mal, so wie die Sterne nicht gezählt werden können, so wird deine Nachkommenschaft sein. Und Abraham glaubt. Hier haben wir das erste Mal das Wort Glauben in der Bibel. Vers 6. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Aufgrund von diesem Vers wird im Römerbrief ab Kapitel 4 die Lehre der Rechtfertigung aus Glauben allein aufgebaut. Aber das Dramatische ist also: Abrahams Glaube wurde geprüft über Jahre. Es ging nicht so wie in der Fastfood-Gesellschaft. Man muss alles sofort haben und schnell. Und besser noch heute Abend als morgen. So sind wir gewohnt, im Alltag zu denken. Und das hat auch den Glauben der Christen heute stark beeinflusst. Aber Abrahams Geschichte zeigt uns: Der wahre Gott, der alles kann, kann auch unsere Geduld über Jahre hinweg prüfen. Aber was wir sehen, schließlich kommt dieser große Höhepunkt: Isaak wird geboren, und zwar von einer 90-jährigen Mutter und einem 100-jährigen Vater. Also was biologisch nicht nachzuvollziehen ist, was eigentlich entspricht Leben aus dem Tod, das kann der wahre Gott. In Verbindung mit dem Mondgott dachte man natürlich immer an das Thema Leben aus dem Tod. Der Mond nimmt ab, am Schluss ist er weg. 3 Tage tot, ja? Und dann erscheint plötzlich nach dem Leermond erscheint dann die Neumondsichel. Und das bedeutet für die Sumerer Leben aus dem Tod. Aber eben Nanna konnte Abraham keine Kinder geben und erst recht nicht dem 100-jährigen Abraham. In Ur war er noch jünger und Sarai auch. Er konnte es nicht mal da. Wo es natürlich noch denkbar gewesen war. Aber der wahre Gott hat gewartet, bis es menschlich nicht mehr denkbar war. Und dann hat er Leben aus dem Tod gegeben. Und das wird in Römer 4 auch wieder aufgenommen, um gerade anhand der Abrahams Geschichte zu zeigen, dass der wahre Gott der Gott ist, der aus dem Tod Leben erweckt. Dann habe ich bereits gesagt, Nanna wurde genannt der Herr der Schicksale. Aber wenn wir denken in der Abrahams Geschichte, da ist so deutlich, wie eben der wahre Gott Herr ist über alle Schicksale. In 1. Mose 18 kommt Gott zu Abraham und spricht über das Gericht, das Sodom und Gomorra treffen soll. Abraham bittet Gott, wenn es noch 50 Gerechte gibt oder 45 und runter bis auf 10, dann soll Gott doch diese Städte verschonen. Gott hört auf Abraham. Er ist der Herr, er bestimmt die Schicksale. Und dann in 1. Mose 19 haben wir diesen dramatischen Untergang von Sodom und Gomorra, wo eben so richtig deutlich wird, während der Mondgott überhaupt nichts kann, das ist ein kalter Stein im Weltall, das ist ein Nichts, das ist nur Materie. Aber der wahre Gott, er ist es, der die Schicksale der Menschen bestimmt. Und in Verbindung noch mit der Behauptung, Nanna mache Menschen und Tiere zahlreich, Abraham war der Name des Patriarchen, als er in Ur lebte. Abraham, das steht auf dem Blatt, bedeutet erhabener Vater. Aber Gott gibt ihm später einen anderen Namen, Abraham. 1. Mose 17, Vers 5. Und das bedeutet Vater einer Menge. Abraham war in Ur ein Vater ohne Kinder. Das ist ja in sich ein Widerspruch, oder? Aber Gott macht aus Abraham einen Vater einer Menge. Und so wird er nicht nur Vater eines großen Volkes, sondern sogar Vater des auserwählten Volkes, das zum Segen sein soll für alle Völker, und zwar letztlich dadurch, dass dann der Messias, der Erlöser für Israel und die Völker aus dieser Linie kommen sollte. 1. Mose 12, Vers 3. Am Schluss, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und in diesem viertletzten Punkt auf Seite 1 steht auch noch, dass Nanna genannt wurde, Nanna der Allherr. So findet man das in den sumerischen Schriften. Und nun lesen wir 1. Mose 17, Vers 1. Und Abraham war 99 Jahre alt. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. El Shaddai, Gott, der Allmächtige. Wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Was war die Vorgeschichte? 1. Mose 16. Nach langem Warten, ohne Kind, gibt Sarah ihrem Mann einen Tipp. Wir haben doch eine ägyptische Magd. Du könntest die heiraten. Und nach damaligem Gesetz im Nahen Osten, im 2. Jahrtausend vor Christus, wurde der Sohn einer Sklavin der Herrin zugerechnet als Nachfolger. Und so wollte Sarah einen damals möglichen Trick anwenden, nach heidnischer Gesetzgebung. Und so entstand Ismael. Aus dieser Verbindung kam Ismael. Abraham heiratete Hagar, aber das war nicht die Lösung des Problems, sondern das hat die Probleme noch viel mehr erhöht. Das war 1. Mose 16, 16. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Jetzt merken wir, zwischen Kapitel 16 und 17 liegen 13 Jahre. Was ist da geschehen? Kein Wort berichtet uns der Heilige Geist. Gott schweigt 13 Jahre gegenüber Abraham. Das war ein so schwerer Fehltritt Abrahams, dass Gott quasi 13 Jahre dazwischen hineinschob, die für uns ein weißes Blatt sind, eine Lücke im Leben Abrahams. Und dann erscheint Gott ihm wieder mit 99 und sagt, ich bin Gott, der Allmächtige. Ich brauche deine Tricks nicht. Ich kann dir auch durch Sarah einen Sohn geben. Und in diesem Kapitel wird dann deutlich gemacht, dass Isaak von Sarah abstammen soll als Erbe. Und da hat Gott eben deutlich gemacht, er, der wahre Gott, ist der Herr der Schicksale. Er ist der Allmächtige. Er, der wahre Gott der Herrlichkeit. Nun, Ismael wurde auch ein großes Volk. Und die Nachkommen Ismaels haben sich in der saudischen Wüste angesiedelt. 2600 Jahre nach Abraham steht in der saudischen Wüste ein Mekkaner auf, Muhammad. Und er führt eine neue Religion ein, die Religion Allahs, der verehrt wird mit dem Symbol des Halbmondes. Und die Anhänger dieser Religion sagen, wir verehren den Gott Abrahams. Ja, und heute so in der ökumenischen Bewegung spricht man von den abrahamitischen Religionen, die zur Ökumene zusammenfinden sollen. Also alle die Religionen, die auf Abraham zurückgehen, das wäre Judentum, Christentum und Islam. Mohammed betrachtete sich selber als ein Nachkomme von Ismael und er brachte die Religion dieses Gottes, die ständig mit dem Halbmond gekennzeichnet wird. Denn Allah war bei den vorislamischen Arabern in der saudischen Wüste, in Mekka, verehrt als einer von mehreren hundert Göttern und er wurde verehrt als Vater von drei Töchtern. Und zwar sind diese Töchter Schicksalsgöttinnen, die mit der Sternenwelt zusammenhängen. Und das macht natürlich deutlich, wenn schon bei den vorislamischen Arabern der Mond ein Symbol war für Allah, dass dieser Gott irgendwie mit der Mondgottverehrung zusammenhängt. Ja, gut so, abrahamitische Religion. Aber es ist die Verehrung des Gottes, den Abraham verehrte vor seiner Bekehrung. Und nicht der Gott nach seiner Bekehrung. Es gibt keine Ökumene, sondern ein Bruch, genauso wie Abraham Ur verließ und dieser Stadt und diesem Kult den Rücken kehrte. Er suchte eine andere Stadt, das himmlische Jerusalem. Und so haben wir doch eine sehr dramatische Angelegenheit eben in Verbindung mit dieser Religion Abrahams vor seiner Bekehrung und dann diesem Bruch nach seiner Bekehrung, weil das Ganze doch Konsequenzen hat für uns bis heute. Allah ist nicht der Gott der Herrlichkeit, der Gott Israels. Er ist nicht Jahwe, so wie der Gott der Bibel genannt wird. Nun gehen wir zu dem Titel auf Seite 2. Der oberste Punkt, 11, 31 bis 32. Zwischenstation in Haran, Südtürkei. Wir haben gesehen, als Abraham auszog, da ging er zuerst nach Haran und dort blieb er stecken. 11, 31 am Schluss, und sie kamen bis Haran und wohnten dort. Es ist einiges falsch gelaufen. Gott hat Abraham herausgerufen aus seiner Verwandtschaft. Aber wir haben gelesen, bei dem Auszug hat Tara, sein Vater, die Initiative ergriffen. 11, 31. Und Tara nahm seinen Sohn Abraham und Lot den Sohn Harans. Eigenartig. Also Abraham war sofort gehorsam, wie wir gesehen haben. Er ist ausgezogen. Aber in diesem Gehorsam war gleichzeitig auch ein gewisser Ungehorsam. Er hätte Tara verlassen müssen, aus dem Vaterhaus weggehen müssen. Aber Tara ist mitgekommen. Und nicht nur das, Tara hat sogar die Führung übernommen. Irgendwie konnte er sich von seinem Vater nicht ablösen. Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass man sich ablösen kann. Mose schreibt schon im Schöpfungsbericht, 1. Mose 2, Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. Vor dem Einfleischwerden in der Ehe wird gesagt, Vater und Mutter verlassen. Und das ist ja ein Problem auch heute, dass manche sich nicht richtig ablösen von zu Hause. Abraham hatte sich auch nicht richtig abgelöst. Und das hat Probleme gebracht. Er erreichte nicht das Ziel seiner Reise, das Land Kanaan. Sie blieben stecken in Haran. Haran liegt in der heutigen Südtürkei, also fast 1000 Kilometer nördlich von Ur. Warum ging Abraham bis dorthin? Weil er so bequem dem Euphratlauf entlang wandern konnte. Es war übrigens normal, aus dem Irak ging man nach dem Lande Kanaan normalerweise nicht durch die syrische Wüste. Das war ein tödlicher Weg, ganz gefährlich. Auch die babylonische Armee, als sie Israel erobern wollte unter Nebukadnezar, die gingen zuerst hinauf in den Norden und vom Norden her über Syrien, Libanon, stießen sie nach Jerusalem. Das war der übliche Weg. Nun, Abraham geht also von Ur nach Haran in die Südtürkei, aber dort bleibt er stecken und kommt nicht ans Ziel. Erst als Tara starb, ging die Reise weiter. Also dieses Hindernis in seinem Leben musste zuerst entfernt werden. Und so kann es auch sein, dass wir Glaubensgehorsam zeigen, sogar vorbildlich, sofort bereit sind, Gottes Ruf zu folgen, aber doch nicht ganz. Noch etwas war nicht richtig, er nahm auch Lot mit. Aber Lot gehörte zu seiner Verwandtschaft. Und Gott sagte, geh aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus. Lot, das hat auch viele Probleme gebracht später im Leben Abrahams. Das war auch nicht gehorsam. Und eben so kam diese Blockade in Haran. Haran war um 2000 vor Christus ein Handelszentrum. Aber in der Zeit von 1800 bis 800 vor Christus war diese Stadt verlassen. Und das ist schon interessant. Wenn die liberale Theologie sagt, das sind Berichte, die gehen nicht auf Mose zurück, sondern das haben Dichter frühestens gewisse Dinge im 10. Jahrhundert, aber hauptsächlich so im 7. Jahrhundert vor Christus oder noch später zusammengedichtet. Muss man sich sagen, na, passt mal auf. Haran war überhaupt keine Stadt mehr von 1800 bis 800 vor Christus. Aber der biblische Bericht spricht in der Zeit von Abraham, wo es diese Stadt noch als blühende Stadt gab, über diese Zwischenstation Haran. Das zeigt uns, wie authentisch, echt und uralt eben diese Berichte im ersten Buch Mose sind. Es passt einfach ganz genau in die Geschichte und Archäologie hinein. Später kam dann Abraham ins verheißene Land mit 75 Jahren, das war also im Jahr 1990 vor Christus. Aber eben, der Auszug aus Ur in Chaldäa fand noch früher statt. Nun ist Folgendes interessant in Verbindung mit der Geschichte der Stadt Ur. Im Jahr 2004 vor Christus wurde Ur durch die Elamiter zerstört. Das heißt, Abraham ging also noch aus der Stadt weg, als alles noch so in Blüte war. Er war gehorsam, ein Nomade zu werden, aber noch zu seinen Lebzeiten ging die Stadt Ur unter. Er hatte getauscht, die Stadt, die unterging, gegen die ewige Stadt, die bleiben sollte, das himmlische Jerusalem. Das ist doch auch ein sehr eindrückliches Detail. Nun, es geht uns ja um die Religion der Sumerer. Wenn die also auch zurückgeht auf die älteste Zeit, so nach Noah, dann müsste man ja erwarten, dass die in ihrer Überlieferung auch noch Dinge wissen von den Dingen vor der Sintflut. Unter sumerische Schöpfungsmythen habe ich Punkt unter Punkt 5 aufgeführt. Es gibt einen Mythos bei den Sumerern über eine urzeitliche Menschheit mit nur einer Sprache. Und das ist im Enmerkar Epos. Da findet man den Bericht von einem goldenen Zeitalter ohne Schlangen und Skorpionen, ohne Furcht und Schrecken, wo der Mensch keine Feinde gehabt habe. Das entspricht genau der Paradiesgeschichte in 1. Mose 2. Und weiter liest man in diesem Epos, alle Menschen hätten den Gott Enlil, das war der oberste Gott überhaupt bei den Sumerern, mit einer Sprache gepriesen. Das ist genau entsprechend 1. Mose 11,1, dass die Menschheit nach der Flut eine Sprache und einerlei Worte hatte. Doch später sei mittels übernatürlicher Intervention durch Enki, den Gott der Weisheit, die Ursprache der Menschen in eine Vielzahl von Sprachen geändert worden. Das entspricht genau 1. Mose 11, Vers 9. In der Folge sei dann Streit entstanden. Also das überrascht gar nicht, dass man eben bei den Sumerern auch diese Zusammenhänge mit der Geschichte davor finden kann. Bevor wir weitergehen zu den Schöpfungsmythen, möchte ich noch einiges jetzt sagen über die weiteren Götter von Sumer. Unter dem Titel Götterwelt der Sumerer schauen wir uns Punkt 5 an. Die Sumerer stellten sich die Götter vor, organisiert als eine Ratsversammlung mit dem obersten Gott als König an der Spitze. Nun, schlagen wir mal auf Hiob 1. Hiob 1, Vers 6. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes. Bnei Elohim, das ist ein Ausdruck in der Bibel für Engel, um sich vor den Herrn zu stellen. Und auch Satan kam in ihrer Mitte. Und der Herr sprach zu Satan, wo kommst du her? Und Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Und der Herr sprach zu Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf Erden, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Und Satan antwortete dem Herrn und sprach, ist es umsonst, dass Hiob Gott fürchtet? Hast du nicht selbst ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingezäunt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitztum hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Da sprach der Herr zu Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Und Satan ging von dem Angesicht des Herrn hinweg. Die Bibel lehrt also tatsächlich, dass die Engelwelt sich immer wieder vor Gott versammelt. Und diese Vorstellung von einer Ratsversammlung mit einem König an der Spitze ist also nicht reine Fantasie, aber es ist eine Verdrehung und eine heidnische Perversion von einer Realität, die es tatsächlich gibt. In 2. Chroniker 18 sieht der Prophet Micha in einer Vision diese Ratsversammlung. Und er sprach, darum höret das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und alles Heer des Himmels zu seiner Rechten und zu seiner Linken stehen. Und der Herr sprach, wer will Ahab, den König von Israel, bereden, dass er hinaufziehe und zu Ramoth Gilead falle? Und der eine sprach so und der andere sprach so. Da trat der Geist hervor, das ist der Satan, und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn bereden. Und der Herr sprach zu ihm, wodurch? Und er sprach, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein in dem Munde aller seiner Propheten. Und Gott lässt das zu. Die Sumerer haben ferner die Götter als die wichtigsten angesehen, die das Schicksal bestimmen. Es gab eine Gruppe von 50 Göttern, das waren die großen Götter. Sie unterschieden zwischen schöpferischen und nicht schöpferischen Göttern. Schöpferische Götter waren zum Beispiel der Gott des Himmels, der Erde, des Meeres, der Luft. An allererster Stelle stand der Himmelsgott An, dann der Gott der Atmosphäre, Enlil. Also der Gott der Luft. Nun ist Folgendes interessant. In Epheser 2, Vers 2, nennt Paulus den Satan folgendermaßen. Er spricht von dem Zustand früher in der Sünde, unbekehrt, in welchen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürst der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Der Teufel wird hier genannt der Fürst der Gewalt der Luft. Das entspricht genau diesem Gott Enlil, dem Gott der Luft. Das ist also nichts anderes als einfach eine der vielen Masken des Satans. Man kann also nicht sagen, die Sumerer waren Satanisten, denn sie beteten nicht bewusst den Satan an, aber hinter dieser Maske Enlil und auch den anderen Göttern verbarg sich eben der Satan, der Fürst der Gewalt der Luft. Dieses harte religionskritische Urteil finden wir in 1. Korinther 10. Ab Vers 14 spricht Paulus über das Abendmahl und dann auch über Götzenbilder. Und dann ein paar Verse weiter sagt er, was sage ich nun, dass das einem Götzen geopferte etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei, sondern dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Tisches der Dämonen. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Sind wir da stärker als ihr? Also, da würden manche wahrscheinlich gerade den Rassismusartikel auf mich anwenden. Aber das steht einfach so in der Bibel. Paulus sagt, die Heiden, was sie opfern, opfern sie nicht dem wahren Gott, sondern den Dämonen. Und darum kann es nie eine Ökumene der Religionen geben. Was die katholische Kirche aber heute verkündigt und daraufhin arbeitet, und der verstorbene Papst hat hier ganz besonders weitgehende Schritte unternommen, zum Beispiel auch da in seinem Gebetstreffen von Assisi, wo Vertreter der verschiedensten Religionen dort gebetet haben. Also gehen wir zurück zu diesem zweitletzten Punkt auf Seite 3. Enlil, Gott der Luft, des Windes, der Atmosphäre, entspricht Epheser 2, Vers 2. Er war gesehen als der vornehmste Gott in der Götterversammlung, im Pantheon. Man nannte ihn Göttervater, König des Himmels und der Erde, König der Länder. Und im Schöpfungsmythos der Sumerer lehrte man, dieser Gott habe Himmel und Erde voneinander getrennt, dann habe er Samen wachsen lassen, Bäume und Getreide hervorbringen lassen. Er habe dann den Tag geschaffen, das Schicksal der Welt bestimmt, die Hacke erschaffen, um den Menschen beim Ackerbau und Bauhandwerk zu helfen. Merken wir, worum es da geht. Das ist eine Anspielung auf den zweiten Schöpfungstag, wo Gott die Atmosphäre geschaffen hat. 1. Mose 1, Vers 6. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung, nicht Wölbung, eine feine Ausdehnung, Rakia, inmitten der Wasser. Und sie scheide die Wasser von den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser, welche unterhalb der Ausdehnung von den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es war also, und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, zweiter Tag. Die Erde war ja noch im ersten Schöpfungstag von Wasser völlig bedeckt. Dann erschafft Gott am zweiten Tag die Luft, die Ausdehnung, und setzt Wasser, das muss man verstehen, in Form einer Dampfhülle in etwa 3 Kilometer Höhe rund um die Erde. Diese Wasser oberhalb der Ausdehnung hatten den Effekt, dass es ein gleichmäßiges Klima gab vor der Sintflut über die ganze Erde hinweg. Das war gleichzeitig auch ein zusätzlicher UV-Strahlenschutz, was auch nicht die einzige, aber mit eine Erklärung gibt für das hohe Alter der Patriarchen vor der Sintflut. Aber diese Hülle ist dann in der Sintflut abgestürzt, ausgeregnet. Nun haben wir hier tatsächlich, wie die Luft eben Himmel und Erde voneinander trennt. Und das haben die Sumerer eben vergottet. Diese Luft haben sie zum Gott gemacht, zu dem Gott Enlil. Und weiter, wenn sie sagen, er hätte Samen wachsen lassen, Bäume und Getreide hervorbringen lassen, das ist eine Anspielung auf den dritten Schöpfungstag, wo Gott, 1. Mose 1, Vers 9, das Festland aus dem Meer hervorkommen lässt. Und dann in Vers 11, und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringe, Fruchtbäume, die Frucht tragen nach ihrer Art, in welcher ihr Same sei auf der Erde. Und es war also, und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art, und so weiter. Dann hätte Enlil den Menschen eingesetzt eben zum Ackerbau. Das entspricht genau 1. Mose 2, Vers 15. Und der Herr Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Dann eine Bemerkung zu dem nächsten Gott auf Seite 3, letzter Punkt. Enki, das bedeutet Herr der Erde. Ein Titel, den der wahre Gott trägt, zum Beispiel in Sacharja 4, Vers 14. Der Herr der Erde. Also wir sehen, wie Satan eben Herrlichkeiten, die allein dem Schöpfergott zukommen, wie er sie anwendet auf diese Götzen. Denn das Ziel aller Religion ist eigentlich, Satan will sich hinter diesen Masken selber verehren lassen, zusammen mit den anderen gefallenen Engeln, den Dämonen. Weiter auf Seite 4. Ninhursag war bei den Sumerern eine Muttergöttin. Man nannte sie Ninmach, hohe Herrscherin, oder Nintu, Göttin der Geburt. Sie wurde betrachtet als die Mutter aller Lebewesen. Dieser Muttergöttinnenkult findet man durch die ganze Weltgeschichte hindurch und in allen möglichen Religionen. Aber eben schon ganz früh bei den Sumerern. Woher kommt dieser Gedanke? Das ist nichts anderes als eine Vergottung Evas. Eva wird nach dem Sündenfall in 1. Mose 3, Vers 20 bezeichnet als die Mutter aller Lebendigen. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva. Das bedeutet Leben auf Hebräisch. Denn sie war die Mutter aller Lebendigen. Das ist ja erstaunlich. Gott hat ja gesagt zu Adam, wenn du ungehorsam bist, wirst du sterben. Und nun nach dem Sündenfall gibt Adam seiner Frau nicht den Namen Mavet, Tod, sondern Chava, Eva, Leben. Warum? Weil Gott in den Versen vorher, 1. Mose 3, Vers 15, angekündigt hat, Eva werde einen Nachkommen erhalten und er werde der Schlange den Kopf zertreten. Das war der erste Hinweis auf den Erlöser. Und Adam hat dieser Botschaft Gottes nach dem Sündenfall Glauben geschenkt. Weil er glaubte, dass Eva nun die Mutter wird von dem kommenden Erlöser, gab er ihr den Namen Chava, Leben. Aber wir sehen, die nachsintflutlichen Menschen haben Eva zu einer Göttin, zu einer Muttergöttin erhoben. Und in allen möglichen Kulturen der Welt findet man diese Verehrung von Muttergöttinnen. Und das geht bis in den modernen Feminismus. Und sogar in der feministischen Theologie heute wird vorgeschlagen, dass unser Vater ändern soll in unsere Mutter. Das ist zutiefste Gotteslästerung, Rebellion und Abfall von Gott. Aber es ist genau das, was die Sumerer schon gemacht haben vor Jahrtausenden. Und wenn Feministinnen heute meinen, sie seien modern, muss man sagen, sie sind mega altmodisch. Das haben die schon vor Jahrtausenden so gemacht in ihrem Unverstand. Ja, Römer 1 sagt tatsächlich, dass weil sie Gott nicht erkennen wollten, da seien ihre Gedanken eben in Torheit, in Finsternis verfallen. Dann der nächste Punkt auf dem Blatt 4, der Mondgott Nanna, das haben wir schon besprochen. Dann kommt Utu, der Sonnengott, der wurde verehrt als Richter und als Gott der Gerechtigkeit. Das ist verständlich, woher die Idee kommt. Die Sonne durchdringt alles, geht bis in die verborgensten Winkel hinein. Und so haben sie dieses Geschöpf vergottet. Aber interessant, Abraham in 1. Mose 18 steht vor Gott. Und er sagt ihm, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Er hat den Glauben an Utu, der ja angeblich der Vater von Nanna gewesen sein soll, hat er schon längst aufgegeben. Aber den wahren Gott hat er bezeichnet als den Richter der ganzen Erde, von dem er wusste, er wird Gerechtigkeit üben. Und darum ging Abraham immer mehr runter. Wenn 50 Gerechte in Sodom sind, verschone die Stadt. Ja, ich werde sie verschonen. Aber vielleicht sind es nur 45. Ja, 40. Bis auf 10 ging er runter. Und Gott sagte, ja, wenn noch 10 Gerechte da sind, werde ich Sodom verschonen. Dann, nächster Punkt, Inanna. Das war wieder eine Göttin, die wurde bezeichnet als Herrscherin des Himmels. Die findet man auch später im kananitischen Kult wieder. Jeremia 44, Vers 17, die abgefallenen Juden verehren eben die Herrscherin des Himmels. Und dieser Ausdruck kennt man auch aus dem Katholizismus. Regina Köhli, die Königin des Himmels, ist ein Titel von Maria. Also auch der Marienkult ist ja im Prinzip nichts anderes als dieser Mutter-Gottheitskult. Zuerst war eben die Urmutter, wurde als Eva vergottet und von ihr stammte Maria ab, die dann wirklich den Erlöser gebären durfte. Und im Christentum oder in der Christenheit, in der abgefallenen Christenheit, wurde dann diese Frau, die Tochter Evas, wieder neu vergottet. Diese Inanna, Herrscherin des Himmels, wurde bezeichnet als die Tochter von An, aber man findet sie plötzlich auch beschrieben als die Tochter Nannas, also des Mondgottes, oder sogar als die Tochter Enlils, das ist ja der Luftgott. Da kratzt man sich am Kopf, oder? Ja, wie geht das? Mal stammt sie von dem Gott ab, mal von dem. Das ist nun ein ganz wichtiger Punkt, was man bei all diesen Religionen sieht, die sind höchst flexibel. Ja, die können ständig geändert werden. Und die können, verschiedene Götter können auch später plötzlich zu einem Gott zusammengemischt werden. Das ist das, was man mit einem schönen modernen Ausdruck bezeichnet als Synkretismus. Religionsvermischung. Und so werden wir dann auch sehen bei der Behandlung von Ägypten das gleiche Phänomen, wie Götter plötzlich später aus verschiedenen anderen Göttern zu einem neuen Gott zusammengesetzt werden. Das ist alles im Fluss, alles ändert sich. Das ist besonders eindrücklich zu zeigen im Hinduismus. Eine Religion, deren Geschichte von etwa 3500 Jahren wir kennen. Aber den Hinduismus muss man bezeichnen als ein Religionsmuseum. In den ältesten Hindu-Schriften findet man die Namen von etwa 30 Göttern. Und heute werden in Indien mehrere hundert Millionen Götter verehrt. Also eine Tendenz zur Inflation. Und der Hinduismus hat, wo er irgendwie in Berührung gekommen ist mit anderen Religionen, hat er das aufnehmen können, integrieren können. Also eine ganz starke integrative Kraft. Und so findet man, zum Beispiel auch Jesus im Hinduismus heute. Das wird akzeptiert, Jesus als ein Gott im Hinduismus. Aber wehe, wer sagt, er sei der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das geht nicht mehr. Der Synkretismus erträgt nicht das Ausschließliche, aber er kann alles aufnehmen, alles miteinander vermischen. Und das ist genau das Denken, das ökumenische Denken von heute. Das ist Synkretismus pur, aber das ist nichts Neues, sondern das war schon immer so. All diese Religionen waren davon förmlich gekennzeichnet. Zum Beispiel die Israeliten, nach dem Auszug aus Ägypten, machen sie das goldene Kalb, eine Nachahmung des Apis-Stiers in Ägypten. Und Aaron sagt, das ist Yahweh, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Morgen ist ein Fest dem Yahweh, dem Herrn. Also die Vermischung der ägyptischen Religion mit dem wahren Glauben an Yahweh, den Gott Israels. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir bereit sind zu Vermischung, zu Anpassung, dann sind wir werden wir religiös in der Gesellschaft heute akzeptiert. Aber sobald wir absolut werden, die Bibel ist die Wahrheit, Jesus Christus ist der einzige Weg, dann bekommen wir Probleme. Übrigens, die Römer waren auch so integrativ. Die haben wieder ein neues Land erobert, eine neue Stadt. Und dann haben sie geguckt, was haben die für Götter da? Und dann haben sie geschaut, welche Götter entsprechen so denen, die sie schon haben. Dann haben sie einen neuen Namen gegeben. Und wenn sie fanden, oh, das ist etwas ganz Neues, dann haben sie das aufgenommen ins Pantheon von Rom, in die Göttersammlung. Das war ein Museum. Und die katholische Kirche, aus der wir alle herauskommen, es sei denn, wir wären von einer ganz anderen Seite außerhalb des Christentums hergekommen. Durch die Jahrhunderte hindurch hat die katholische Kirche aufgenommen und integriert. Heidnische Elemente bei den Indianern in Amerika wurden integriert. Man hat Götter der Indianer umbenannt in heiligen Namen, die verehrt wurden. Und so hat die römische Kirche durch die Jahrhunderte hindurch ebenfalls als ein Religionsmuseum gewirkt. Und das erklärt, warum eben die Kirche mit Sitz in Rom in Offenbarung 17 bezeichnet wird als die Hure Babylon, Tor der Götter, Babylani. Wir gehen weiter auf dem Blatt. Ein weiterer Gott, Dumuzi. Was bedeutet guter Sohn? Der wurde verehrt als Hirte, der das Vieh beschützt. Er hat die Bedeutung für Saat und Wachstum. Und es gibt einen Mythos, da geht es darum, dass dieser Gott stirbt und später wieder aufersteht. Also ein guter Hirte, ein guter Sohn, der stirbt und wieder aufersteht. Und zwar symbolisiert Dumuzi den Lauf der Vegetation. Also dass die Vegetation stirbt in der Sommerhitze ab. Das ist der Tod dieses Gottes. Und wenn dann im nächsten Jahr mit dem Frühjahr alles wieder auflebt, das ist seine Auferstehung. Und darum gab es einen Dumuzi-Kult, wo die Frauen eben den Tod dieses Gottes beweinten, ganz sentimental mit Klageliedern besangen. Und dann gab es wieder die Auferstehung. Nun müssen wir wissen, Satan weiß eben sehr viel. Er wusste sogar Dinge, die Gott erst später in der Bibel geoffenbart hatte. Wir sehen das eindrücklich in Daniel 11. Da kommt ein Engel zu Daniel. Daniel 10, Vers 21 und sagt: Ich will dir kundtun, was in dem Buch der Wahrheit verzeichnet ist. Und dann erzählt er ihm das in Kapitel 11. Das ist eine Prophetie über die ganze Geschichte von Alexander dem Großen bis in die Makkabäerzeit. Jede Generation wird hier aufgeführt. Ich habe mal ausgezählt, das sind über 150 erfüllte Prophezeiungen. Aber dieser Engel wusste das, bevor Daniel es wissen konnte. Und zwar war das aufgezeichnet im Himmel in dem Buch der Wahrheit. Wir sehen hier, ein Engel kann Dinge wissen, die erst später den Menschen geoffenbart wurden. Und so konnten die Engel eben im Himmel Dinge wissen, die erst später den Menschen geoffenbart worden sind. Und das hat Satan ausgenützt in den Religionen, dass er gewisse Gedanken bereits in pervertierter Form schon vorweggenommen hat. Wir gehen weiter zu Ninurta. Das war Enlils Sohn, der wurde verehrt für Gedeihen der Herde und Fruchtbarkeit auf Äckern, in Gewässern. Er gibt seinem Sohn Anweisungen, wie man den Acker pflügen soll. Und da ist es jetzt auch interessant, in Jesaja 28, 23 bis 29 finden wir, wie der wahre Gott den Menschen in der Frühzeit Belehrung gegeben hat, wie man den Acker bebauen und besäen soll. Gott hat tatsächlich dem Menschen kulturelles Wissen weitergegeben. Adam war nicht einfach vor dem Nichts, als er den Garten bebauen sollte. Und Jesaja 28 sagt, dass Gott eben so reich an Rat und Weisheit ist, eben sogar in landwirtschaftlichen Dingen. Und da sehen wir eine Perversion davon, eben indem dieses bezogen wird auf einen Götzen. Ischkur war der Gott des Sturmes, des Hagels, der Überschwemmung und Zerstörung. Und wenn wir nochmals denken an Hiob 1, Gott erlaubt dem Satan, dass er Hiob antasten darf. Und was geschieht danach? Da kommt ein Sturmwind von der Wüste her und zerstört das Haus seiner 10 Kinder, die gerade Geburtstag feiern. Und alle kommen um. Also da hat Gott dem Satan zugelassen, ein Wirken in den Naturkräften. Weiter Nerigal, das war der Gott der Unterwelt. Gibil wurde verehrt als Gott des Feuers. Und da ist es interessant, in Offenbarung 14, 18 findet man einen Engel. Und ein anderer Engel, der Gewalt über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor. Und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte. Da sehen wir einen Engel, der speziell Gewalt über das Feuer hat. So haben Engel also Gewalt über bestimmte Naturkräfte. Und das findet man eben in pervertierter Form wieder, indem ein gewisser Gott als Gott des Feuers verehrt wurde. Ninatsu war der Gott der Unterwelt und der Heilkunst. Nisaba war die Göttin der Schreibkunst. Und weiter verehrten die Sumerer viele persönliche Schutzgötter. So untergeordnete Götter, die quasi Mittler sein sollten zwischen ihnen und den großen Göttern. Das entspricht genau dem, was man im Katholizismus hat mit der heiligen Verehrung. Die spielen quasi diese Rolle von persönlichen Vermittlern zwischen Menschen und angeblich Gott. Aber es ist im Grunde genommen nichts anderes als, was wir schon von Babylon her haben. Und darum nochmals ist es nicht verwunderlich, warum diese Kirche, abgefallene Kirche in Offenbarung 17, eben Babylon die Große genannt wird. Aber abschließend, wir haben gesehen, wie Abraham aus dieser Finsternis herauskam und er kam heraus durch eine ganz klare Bekehrung. Er hat sich abgewandt von dem, was vorher war und sich zugewandt dem einen wahren Gott. Und zwar hat sein Glaube sich bewährt, indem er eben auch in den Prüfungen des Lebens standgehalten hat. Auch da, wo er jahrelang verzweifelt wartete und wartete, da wurde deutlich, Abraham war ein wahrer Gläubiger, der auch in der Prüfung durchhält, nicht zusammenbricht, aber ganz am Schluss eben das Ziel erreicht. Danke.